Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Spätestens seit dem Bombenanschlag auf die Nord Stream Pipelines vor gut 2 Jahren ist klar, dass Infrastruktur in den Weltmeeren weitgehend ungeschützt ist. Dazu gehören nicht nur Gasleitungen, sondern auch die geschätzt 400 Untersee-Glasfaserkabel, die die Kontinente miteinander zum Internet verknüpfen. Wie konkret die Gefahr für die weltweite Vernetzung ist, das machen auch Medienberichte klar, nach denen Russland keine Bedenken mehr habe, Unterseekabel zu zerstören. Auf diese Gefahr haben auch die NATO und die Europäische Union reagiert und Projekte aufgelegt, die prüfen sollen, unter welchen Bedingungen Satellitennetze korrumpierte Glasfaserkabel ersetzen können. Darüber habe ich mit dem Experten für Satellitenkommunikation Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr in München gesprochen. Und meine erste Frage galt den unterseeischen Glasfaserkabeln und deren Bedeutung für die globale Telekommunikationsinfrastruktur.
Glasfaserkabel sind natürlich essentiell für weltumspannende Kommunikation. Also wenn Sie jetzt heute beispielsweise ein Gespräch in die USA führen oder auch Video- oder Internet-Content aus den USA oder auch aus Asien laden, dann geht das ziemlich sicher immer über eine Glasfaser. Genauso Börsenhandel ist natürlich eine ganz wichtige Infrastruktur, die Glasfaser. Insofern wäre natürlich eine Glasfaser ein sehr dankbares Angriffsziel, beziehungsweise wenn sie wegfallen würde, dann würde sich das sehr stark bemerkbar machen, zumal es auch nicht so viele Glasfasern gibt. Es sind etwa nur so 400 und eben jeder einzelne einen ganz wichtigen Beitrag leistet.
Sowohl die EU als auch die NATO haben dazu Überlegungen angestellt oder sind auch dabei, Überlegungen anzustellen, wie man da eben halt Ersatz schaffen kann. Satellitenverbindungen sind dabei ein möglicher Weg. Was wird da genau diskutiert?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass vor allem die institutionellen Glasfasernutzer, also EU, NATO oder auch Staaten, sich eben darüber Gedanken machen. Ehrlich gesagt weniger die Telekombetreiber, also wie eine Deutsche Telekom oder Vodafone. Und insofern ist natürlich der Fokus, den diese Fragestellung momentan hat, vor allem auf sicherheitskritische Kommunikation ausgerichtet. Und in dem Zusammenhang können Satelliten durchaus eine wichtige Rolle spielen als Backup-Infrastruktur, also sozusagen als Ersatz im Fall, dass eben die Glasfaser beschädigt oder eben auch korrumpiert ist, eben da als Ersatz zu wirken.
Das heißt also, NATO oder die EU denkt eher darüber nach, wie zum Beispiel Regierungsstellen miteinander transkontinental in Verbindung bleiben, wenn Glasfaser ausfallen, und weniger darüber, wie ihre Bürger in Kontakt bleiben, weil das einfach zu viel ist?
Ich würde es jetzt nicht ganz schwarz-weiß malen, aber natürlich ist sehr viel des Internet-Traffics, den wir auf der Glasfaser haben, Medienkonsum, wo man jetzt sagen würde, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so sicherheitskritisch oder ganz so wichtig, wie eben beispielsweise jetzt eine Kommunikation zwischen Behörden oder zwischen Kräften, die eben für die Sicherheit verantwortlich sind. Und es ist einfach auch notwendig, sich solche Fragen zu stellen, weil der Satellit als Backup eben nur einen gewissen Teil des Verkehrs auch übernehmen kann. Und insofern, ja, ist eine wichtige Fragestellung, die durchaus auch diskutiert wird, frei formuliert: Wie werde ich den ganzen Netflix-Verkehr erstmal los, um mich aufs Wesentliche zu konzentrieren?
Aber welche Rolle spielt denn überhaupt die Satelliteninfrastruktur im Falle eines Falles, also um eben halt als Reserve zu fungieren?
Na, Satelliten haben einfach den entscheidenden Vorteil, dass sie einfach ein gutes Stück weg von der Erde, unabhängig von der Energieversorgung oder anderer terrestrischer Infrastruktur, funktionieren. Und wenn es eben gelingt, entsprechend die Daten in die Luft zu bekommen beziehungsweise zum Satelliten zu bekommen, dann sind sie ein sehr, sehr wirksames Mittel als Ersatz, wenn eben terrestrische Infrastruktur nicht mehr vorhanden ist oder eben nicht mehr benutzt werden kann. Und in dem Sinne haben Satelliten auch eine sehr lange Tradition und werden auch schon sehr lange, gerade jetzt bei Katastrophenfällen oder sonstigen Ausfällen von Infrastruktur, verwendet.
Satellit ist ja nicht gleich Satellit. Wir wissen, es gibt erdnahe Satellitensysteme. Es gibt auch sogenannte Satelliten-Megakonstellationen, wo Netzwerke über Satelliten geschaltet werden. Es gibt geostationäre Satelliten, die ja mehr oder weniger eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation machen. Welche Satellitensysteme kommen denn überhaupt in Betracht, um so viel Internetverkehr auszugleichen?
Zunächst mal eigentlich alle. Letztendlich haben alle diese Systeme ihre Vor- und Nachteile und kommen aber grundsätzlich auch alle in Betracht. Gerade wenn es natürlich um sehr hohe Datenraten geht, sind neueste Systeme, geostationäre Systeme eine Option. aber durchaus eben auch die niedrigfliegenden, also die sogenannten Satelliten-Megakonstellationen, die vor allem eben dann Vorteile bringen, wenn es eben um hohe Datenraten und geringe Latenz, also geringe Verzögerungen geht, dann können die eben einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Aber nochmal gesagt, also es sind wirklich eigentlich alle Systeme kommen in Frage, weil eben auch nicht jeder Internetverkehr besonders zeitkritisch ist oder eben auch nicht für jeden Internetverkehr immer sehr hohe Datenraten benötigt werden.
Der transkontinentale Internetverkehr über Glasfaserkabel ist ja enorm hoch. Kann der überhaupt auch nur annähernd durch Satellitenkonstellationen oder durch Satellitenverbindungen ausgeglichen werden? Oder reden wir hier wirklich nur um einen kleinen Teil des Internetverkehrs?
Also ist es tatsächlich so, dass wir über Letzteres sprechen. Also wir sprechen über wenige Prozente, die man von dem Glasfaser-Traffic, also Verkehr, tatsächlich über Satellit ersatzweise übertragen könnte. Um einfach mal ein Beispiel zu machen, also die letzte transkontinentale Glasfaser, die von Google in Betrieb genommen wurde, hat etwa eine Kapazität von 250 Terabit pro Sekunde. Also Google macht immer gern das Beispiel, da kann man eben die komplette Kongressbibliothek irgendwie 3-mal pro Sekunde übertragen. Also es ist eine gigantische Kapazität. Und diese eine Glasfaser könnte durch, jetzt nehmen wir als Beispiel Starlink, also die momentan leistungsfähigste Megakonstellation, nicht ersetzt werden. Also das komplette Starlink-System wäre nicht in der Lage, nur diese eine Glasfaser vollständig zu ersetzen.
Eine andere Frage ist ja auch, wie schnell können eigentlich dann Satellitensysteme die Lücke füllen? Also wie lange bräuchte man überhaupt, um das Internet umzuprogrammieren, damit es weltweit über Satellit funktioniert?
Na, das ist eine Frage, inwiefern man eben darauf vorbereitet ist. Also wenn eben wichtig ist, dass man zeitnah oder eigentlich blitzschnell auf Bodenstationen zugreifen kann. Also es muss letzten Endes muss das Satellitennetz vollständig aufgebaut sein und verfügbar sein. Dann kann der Verkehr so umgeleitet werden, dass man davon praktisch nichts spürt. Also es wird einfach dem Internet mitgeteilt, dass es eine neue Route gibt, über die die Information übertragen wird und die geht dann eben über Satellit. Was vorher gelöst werden muss, ist wie gesagt das Problem der Priorisierung. Also irgendwo muss jemand entscheiden oder müssen eben automatisierte Systeme entscheiden, welches Internetpaket ist jetzt eigentlich besonders wichtig und darf eben die Satellitenverbindung verwenden und welches ist eben nicht so besonders wichtig und wird einfach dann nicht mehr übertragen, geht also verloren. Und hier gibt es quasi keine festen Regeln oder beziehungsweise das ist auch Gegenstand der aktuellen Studien und Untersuchungen, die gemacht werden. Man sagt dazu dann auch Traffic Engineering, also quasi wie kann ich den Internetverkehr so letzten Endes in Bestandteile zerlegen, dass ich die wichtigen Dinge extrahiere und übertrage und die anderen gehen eben dann verloren. Und im zweiten Schritt muss ich dann eben auch diese Internetinfrastruktur über Satellit auch aufbauen und vorhalten. Die muss also schon da sein, damit ich sie dann im Ernstfall auch schnell verwenden kann.
Eine andere Frage ist ja auch, wie verletzlich die Satellitenkommunikation dann selbst wäre in solch einem Fall. Also kann man sich darauf verlassen, dass die Satelliten immer und ewig zur Verfügung stehen für ein Ausweichmanöver oder sind die selbst auch verletzlich?
Grundsätzlich sind Satellitensysteme Kommunikationssysteme und Kommunikationssysteme kann man angreifen. Also das haben wir gesehen, als die Ausfälle der Internetverbindungen zu den Windrädern in Deutschland entstanden sind. Kurz bevor der Ukraine-Krieg begonnen hat. Der Punkt ist, es ist alles eine Frage, mit welchen Szenarien man bei der Planung und bei der Auslegung der Systeme gerechnet hat. Also wenn man darauf eingestellt ist, dass Infrastrukturangriffen ausgesetzt sein könnte, kann man Vorkehrungen treffen. Und das ist auch bei Satellitenverbindungen der Fall. Und da hat sich also über Jahrzehnte gezeigt, dass eben sehr gut vorbereitete Satellitenverbindungen auch ein sehr, sehr zuverlässiges Übertragungsmedium sind mit sehr hohen Verfügbarkeiten. Und ganz grundsätzlich, wenn eben mit solchen Angriffen nicht gerechnet werden muss, eben umso mehr. Wenn man sich überlegt, über viele Jahrzehnte wurde ja Fernsehen hauptsächlich über Satellit übertragen. Und wenn jeder sich selbst mal fragt, wie oft man wirklich auch einen echten Ausfall gesehen hat jetzt beim Fernsehen, dann würde ich behaupten, sind das sehr, sehr seltene Fälle. Und das liegt eben daran, dass Satellitenverbindungen immer mit einer hohen Verfügbarkeit und einer hohen Zuverlässigkeit auch geplant wurden. Und klar sind sie angreifbar, aber darauf muss man sich entsprechend eben vorbereiten.
Zusammengefasst können wir davon ausgehen, dass beim Ausfall von wichtigen Internetverbindungen eine Notfallkommunikation zumindest über Satellitensysteme möglich ist?
Absolut. Und das aktuelle IRIS Square, also dieses EU-Programm, was eben darauf ausgelegt ist, eine für die EU verfügbare Satelliten-Megakonstellation aufzubauen, hat eben als einen Anwendungsfall auch genau das zum Gegenstand. Satelliten haben einfach diesen großen Vorteil. Sie können eben große Distanzen überbrücken, sind dabei weitgehend unabhängig von terrestrischer Infrastruktur und sind damit ein sehr gut geeignetes Ersatzmedium zur Glasfaser, halt mit der Einschränkung, dass absehbar natürlich die Kapazität, also die Datenübertragungsraten weit hinter denen liegen werden, die man eben jetzt momentan auf der Glasfaser sieht und dass man dann eben Prioritäten setzen muss.
Können Satelliten ausgefallene Glasfaserkabel ersetzen? Darüber sprach ich mit Andreas Knopf von der Universität der Bundeswehr in München.